Anstoß, der Fußball-Podcast.
Ach, war das schön, das Wochenende. Und du hast wirklich richtig gefehlt, mein lieber Michael Augustin, der mir im noch nobleren Nobelviertel mal wieder direkt gegenüber sitzt. Du hast wirklich gefehlt. Am Wochenende war die Anstoß-Jahreshauptversammlung. Alle Stussis waren im Holsteinstadion, im altehrwürdigen Holsteinstadion. Nur du hast gefehlt. Wen habe ich da alles getroffen? Ich habe Kulthörer Björn getroffen. Ich habe von Rolf später erfahren, dass er mir aus der Ferne zuwinkte. Ich habe nicht zurückgewunken, weil ich ihn nicht gesehen habe. Nein, weil ich ihn nicht erkennen wollte. Nein, weil ich ihn tatsächlich nicht gesehen habe. Wir haben Feedback bekommen, noch und nöcher. Es war so ein bisschen wie eine Klassenfahrt, eine unverhoffte, denn ich bin ja spontan da gewesen. Das soll vielleicht auch ein kleines Thema sein. Und ansonsten freue ich mich, dass du zumindest hierher den Weg gefunden hast. Heute ist Montag. Heute ist nicht irgendein Montag. Heute ist der Beginn einer Race Week in Richtung Chicago. Aber vor allen Dingen ist der Montag vor dem 7. Oktober, vor dem 125. Geburtstag von Holstein Kiel. Aber jetzt darfst du auch etwas sagen. Wie hat eigentlich zum Beispiel, Michael, wie hat am Wochenende der FC St. Pauli gespielt? Erzähl doch mal.
0-1 in Bremen verloren. Darüber werden wir natürlich reden. Du warst ja auch Reporter in Kiel. Ja. Hast ja gerade schon gesagt. Holstein Kiel gegen Darmstadt 98. Auch du wirst ein paar Eindrücke dieses Spiels hier präsentieren. Fabian Witt sitzt vor mir mit einer roten Cap und mit einem Chicago Fire Trikot. Wenn er sich jetzt umdrehen würde, wäre da die Rücknummer 31 und der Schriftzug Schweinsteiger zu sehen. Also,
na gut, da.
Genau. Rainer Kallmon kannst du übrigens gut imitieren, hat jemand geschrieben. Ich glaube, es war Hans Fuchs bei Spotify, hat er ja kommentiert. Das ist jetzt schon der sanfte Übergang in die Rubrik Hörerfeedback. Ja. Der fand deine Kallmon-Parodie in der vorletzten Folge. Da hatten wir irgendwie Steffen Baumgart im Titel ganz gut. Also vielleicht solltest du darüber nachdenken, weniger Jörg Dahlmann, um mehr Rainer Kallmon zu machen.
Okay, es gibt ja später auch noch was zu essen. Wir schauen nochmal auf den Tisch. Wir haben hier auch ein bisschen verspätet, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Das Oktoberfest, sagt man ja nicht, man sagt ja Wiesen, ne? Die Wiesen sind vorbei, die Wiesen sind Geschichte und wir haben jetzt hier Laugenbrezeln mit Kürbiskern, obwohl Kürbiskern, yeah, passen ja absolut zur Jahreszeit. Außerdem gibt es frisch gepressten Orangensaft und French Press Kaffee. Es gibt Hafermilch für dich und was gibt es noch? Vorfreude auf das, was kommt.
Fabian trinkt aus der Holstein-Kiel-Tasse, ich trinke aus der Anstoß-Tasse. Okay. Fabian hat Stand jetzt, kurz nach 11, nicht mehr alle Tassen im Schrank. Hörerfeedback, da ist wirklich ein bisschen was gekommen. Brigitte hat geschrieben, die hat uns bei Apple Podcasts bewertet. Sie schrieb, nach 233 gehörten Folgen habe ich endlich kapiert, wie ich euch hier bewerten kann. 5 Sterne für euch. Vielen Dank, Brigitte. Sehr, sehr nett. Dann habe ich ja auch schon erwähnt, dass es Feedback gab bei Spotify. Hans Fuchs findet Fabians Kallmund überragend, bitte mehr davon. Und Aldratan schrieb vor einer Woche, der HSV und der FC St. Pauli haben herausragende Torhüter und deshalb schaffen beide auch den Klassenerhalt. HSV am Ende auf Platz 15, St. Pauli auf Platz 13. PS, Holstein Kiel wird auf jeden Fall oben angreifen.
Ich dachte drinbleiben, das wäre ja auch nicht schlecht. Ich muss dazu sagen, wenn wir jetzt vielleicht mal so ein kleines Hörerthema mit aufnehmen wollen, es ist noch gar nicht so lange her, dass wir, oder dass du vor allen Dingen gesagt hast, dass der HSV, ja Quatsch, du bist ja eher beim FC St. Pauli gedanklich unterwegs gewesen. Du hast gesagt, dass der FC St. Pauli aber vor allen Dingen keinen erstligareifen Torhüter hat. Und das hat sich jetzt komplett gewandelt, oder?
Das habe ich vor 2 Jahren ungefähr gesagt, ja. Ja. Nicolas Vasie ist statistisch gesehen einer der besten Bundesliga-Torhüter. Eben. Aber weißt du, wer der zweitbeste Bundesliga-Torhüter ist, was die Anzahl der abgewehrten Torschüsse angeht?
Ist es wirklich Heuer Fernandes?
Das ist Daniel Heuer Fernandes, belegt in diesem Ranking Rang 2 hinter Manuel Neuer.
Ja.
Und ja, wir können über den Sieg des HSV reden, über das 4-0 gegen Mainz 05.
Ich kann aber vor allen Dingen sagen, wie sich der HSV Saft und Kraft geholt hat, denn am vergangenen Donnerstag, da war das so, da habe ich, oder war das, ich überlege gerade, war das am Donnerstag oder am Dienstag, kommt am Ende aufs selbe oder aufs Gleiche hinaus. Und zwar habe ich mich mit meinem Kumpel Basti, den du auch kennst, liebe Grüße an dieser Stelle, der ja für das Catering da, ne, beim FC St. Pauli verantwortlich ist, mit dem habe ich mich in der Mittagspause getroffen.
Für das Catering hier ist er nicht verantwortlich.
Nee, das sieht man.
Ja.
Und zwar haben wir jetzt gesagt, komm, wir gehen in der Mittagspause mal raus und dienstags und normalerweise donnerstags beziehungsweise freitags ist ja am Donnerstag vom Tag der Deutschen Einheit war der Markt auf dem Isemarkt und sonst ist er eben dienstags und freitags. Und da haben wir gesagt, so komm, Wir gehen ja in der Mittagspause mal eine kleine Runde spazieren, wollten uns mal wieder updaten. Und nahezu die gesamte Mannschaft des Hamburger Sportvereins war auf dem Isemarkt. Yusuf Paulsen habe ich da gesehen. Wie du immer so schön sagst, meinen Nikolai Remberg. Ich habe Vuskovic gesehen, der da...
Mario oder Luca?
Den Jungen.
Luca.
Ja, der in Begleitung natürlich eines Erziehungsberechtigten unterwegs war. Und außerdem auch Daniel Heuer Fernandez. Und da weiß ich, woher er sich...
Hatte er Torwarthandschuhe an?
Die Saft...
Hast du ihn an den Torwarthandschuhen erkannt?
Saft und Kraft holt auf dem Isemarkt. Also... Der HSV wird präsentiert vom Isemarkt, dem noch nobleren Nobelmarkt im noch nobleren Nobelviertel. Also das ist die Beobachtung. Und Yusuf Paulsen, muss man auch mal überlegen, ne? Das ist eigentlich so, der...
Der hat ja eine Red Bull-Dose in der Hand, ne? Aus alter Gewohnheit.
Der läuft da so durch die Gegend. Und da dachte ich auch irgendwie so, also natürlich haben wir beide schon den ein oder anderen Bundesliga-Profi gesehen. Aber wenn man so auf die vergangenen 10 Jahre zurückblickt, muss man eigentlich auch eher sagen, Yusuf Paulsen ist ein richtig... großer Bundesliga-Star.
Das ist ein Bulle.
Das ist ein Bulle.
Das ist ein richtiger Bulle. Ja. Der spielt in der... Das ist ein Traditionsbulle.
Ja. Oder wie wir anlageorientierten Menschen sagen, der Isemarkt war in diesem Fall ein Bullenmarkt und kein Bärenmarkt.
Der war bullisch, genau. Ja. Bevor wir jetzt einsteigen in die Retrospektive, ich habe es ja schon angeteased, wir reden natürlich über den 4:0-Erfolg des HSV gegen Mainz. Selbstanzeige von mir. In der vergangenen Woche hast du ja gefragt, ob mir spontan Spieler einfallen, die sowohl für Werder Bremen als auch den FC St. Pauli gespielt haben. Wir haben da ein paar aufgezählt. Johannes Eggestein würde mir oder ist mir im Nachhinein noch eingefallen. Ja. Luca Zander, den hast du genannt, Luca Zander. Und da habe ich gesagt, der spielt inzwischen beim SV Sandhausen. Das ist falsch. Der ist in der vergangenen Saison mit dem SV Sandhausen von der dritten in die Regionalliga abgestiegen und spielt inzwischen in der Regionalliga Nord für Blau-Weiß Lohne.
Wirklich? So.
Ja, genau.
Achtung, das war Anstoß Gegenstellung. Wir entschuldigen uns für etwas Gesagtes.
Ja, und Blau-Weiß Lohne spielte am vergangenen Wochenende gegen die zweite Mannschaft des FC St. Pauli. Und die beiden Mannschaften stehen beide auf einem Abstiegsplatz in der Regionalliga Nord. Das Spiel ging 1:1 aus. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Minuten Luca Zander gespielt hat oder ob er überhaupt gespielt hat. Auf jeden Fall steht er bei Blau-Weiß Lohne unter Vertrag Trainer Uwe Mörle, der ja auch mal in der Bundesliga spielte, für Hansa Rostock und Energie Cottbus beispielsweise. Für Duisburg glaube ich auch.
Hatten wir Max Kruse auch erwähnt?
Max Kruse hatten wir nicht erwähnt. Wir haben das Spiel, glaube ich, gar nicht so richtig...
Irgendwann abgebrochen, ne? Wegen Erfolgslosigkeit.
Gar nicht so richtig begonnen. Wir haben uns auf 3 Namen geeinigt und im Nachhinein würden uns da ja viele einfallen. Max Kruse, Johannes Eggestein, du hast Holger Wehlage genannt, ich habe Andreas Reinke genannt und der dritte Name, der fiel, war Luca Zander und
Ivan Klasnic natürlich auch noch.
Ivan Klasnic, genau, ja. Der Name ist dann vergangene Woche auch gefallen. Ja, ihr könnt natürlich das jederzeit spielen. Wer hat sowohl für Werder als auch St. Pauli gespielt? Fabian fuchtelt mit der French Press herum, das heißt, er möchte mir Kaffee einschenken. Ich habe dir schon mal Orangensaft eingefüllt und ja, habe mir auch ein bisschen was davon genommen. Der schmeckt sehr, sehr lecker. Garantiert zuckerfrei, ne?
Definitiv. Ja. Ohne Fructose, selbstverständlich. Und du hast es gerade eben angesprochen. Genau, ihr könnt das natürlich auch jederzeit spielen. Wer hat beim FC St. Pauli und wer hat bei Werder Bremen gespielt? Denn neu bei uns im Anstoß Fanshop, präsentiert von MB, das Spiel für zu Hause, das Brettspiel. Wer hat bei Werder Bremen und wer beim FC St. Pauli gespielt und wer bei beiden?
Genau, wir haben unseren Fanshop nochmal ein bisschen aufgepeppt und auch um einige Dinge erweitert, weil wir haben natürlich auch erkannt, dass die Vorweihnachtszeit immer früher beginnt in diesem Jahr. In diesem Jahr beginnt sie schon am 6. Oktober. Dominik Kohr, herzlichen Glückwunsch, ist Vater geworden. Er hat sein zweites Kind bekommen oder seine Frau, seine Lebensgefährtin hat das zweite Kind zur Welt gebracht. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Mädchen oder ein Junge geworden ist, aber mal angenommen, er wäre Vater eines Sohnes geworden. Was wäre das dann?
Na?
Der Chorknabe.
Ja, Dominik Kohr ist auch die Antwort auf die Hamburger Goldkirchen. Er ist der Einmannchor, der sich jetzt um einen Chorknaben erweitert hat. Und in Hamburg gibt es ja diese Trümmertruppe von Sängern, die ja eins nach dem anderen raushaut. Aber eigentlich, das muss man glaube ich erklären,
die können, gar nicht singen.
Die können eigentlich gar nicht singen.
Gar nicht singen, ne? Ja. Die grölen immer so. Ja. Und Dominik Kohr, auch das ist natürlich ein Anlass, um auf ihn anzustoßen, hat Jubiläum gefeiert. Seine 100. gelbe Karte hat er gestern im Hamburger Erfolgspark gesehen. Und damit gibt es nur noch, oder vorher war das auch schon, ein Spieler in der Bundesliga, der mehr gelbe Karten gesehen hat als Dominik Kohr, nämlich Stefan Effenberg, der steht bei 110 gelben Karten. Aber ich glaube, Kohr ist jetzt 32 oder so. die 10 wird er auch noch aufholen. Vielleicht sogar mehr als die und wird dann diese Rangliste eines Tages anführen.
An welcher Stelle kommt Tomáš Waldoch oder Tomáš Hajto?
Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass da so Spieler wie Thorsten Frings und Frank Greiner und auch Bernd Hollerbach und Sergej Barbares ziemlich weit vorne sind. Da gibt's denn immer so eine Slideshow, so eine Bildergalerie auf kicker.de. Und die habe ich mir angeguckt, nachdem dann Dominik Kohr gestern die 100. Gelbe gesehen hat.
Damit kann man natürlich auch sehr gut die elektrischen Bilderrahmen, die man bei Tchibo gekauft hat und seiner Mutter zum Muttertag geschenkt hat, füllen. Also mit so einer Slideshow von Spielern, die die meisten gelben Karten bekommen haben. Auf der 1 Stefan Effenberg. Ja schön, womit wollen wir dann reingehen?
Ja, wir sind ja schon bei Dominik Kohr und wir haben es jetzt ja schon, ich habe es ja schon mehrfach erfolglos versucht, mit der Analyse des Spiels HSV gegen Mainz 05 reinzugehen.
Hast du das denn gestern gesehen?
Ich habe es 20 Minuten gesehen. Da stand es 2-0 und dann hatte Nadim Amiri diesen Freistoß, den habe ich noch abgewartet.
Genau, dann hatte Nadim Amiri diesen Freistoß und du die Schnauze voll und hast du abgeschaltet und gesagt, okay, ist jetzt auch egal, oder?
Genau, habe ich gemacht.
Wirklich?
Ja, ich bin dann weggefahren. Nein, wir waren zum Essen eingeladen.
Ich bin dann weggefahren.
Ich bin dann ins italienische Nobelrestaurant.
Mama, warum fährt Papa jetzt wieder weg? Ist egal, der HSV führt, lass ihn doch mal.
Ich bin dann ins italienische Nobelrestaurant gefahren. Wir waren gestern zum Essen eingeladen. Meine Eltern waren in der Stadt und die wollten mit uns essen gehen. Und das haben wir natürlich bei einem Nobel-Italiener, wie es sich für eine wohlhabende Familie gehört, getan.
Bist du da mit deiner Protzkarre hingefahren?
Der Termin war um 18 Uhr. Ich habe mir extra noch ein... wie heißen diese kastenartigen Mercedes, die aussehen wie Geländewagen, diese Stadtgeländewagen?
G-Klasse,
genau. Ja. Mit dem bin ich davor gefahren. Ja. Richtig. Und das war um 18 Uhr. Das Spiel begann um 17.30 Uhr. Wir hatten ja auch ungefähr 10 Minuten Fahrzeit. Deswegen habe ich nach 20 Minuten die Glotze ausgemacht. 2-0 stand's. Und als es dann zu Ende war, also das Essen zu Ende war, habe ich aufs Handy geguckt und habe festgestellt, ups, der HSV hat ja sogar 4-0 gewonnen. Und dann habe ich mir selbstverständlich die Sportschau im Dritten angeguckt, die Zusammenfassung. Deswegen kann ich auch tatsächlich nicht nur zu diesen 20 Minuten etwas beisteuern, auch zu den darauffolgenden 70 Minuten. Also ich finde, der HSV hätte auch in den 20 Minuten noch höher als 2-0 führen können. Und es macht offenbar was mit Spielern, wenn sie gegen einen Verein spielen, mit dem sie irgendwie noch eine Rechnung offen haben. Das traf ja auf Rayan Philipp zu. Der war ja schon handelseinig mit Mainz 05, der hatte sich sogar schon mit Bo Henriksen getroffen, als er noch bei Eintracht Braunschweig spielte. Die Mainzer hätten ihn nur verpflichtet, wenn Braunschweig die Relegation verloren hätte und gegen Saarbrücken den Kürzeren gezogen hätte und in die dritte Liga abgestiegen wäre, weil dann wäre Philipp für weniger als 2,5 Millionen Euro zu haben gewesen. Also er hatte sich quasi schon auf den Wechsel nach Mainz eingestellt. Und der kam dann nicht zustande, weil Braunschweig die Liga gehalten hatte und dann hat Mainz Abstand genommen. Und so ging dann das Tor zur Welt auf, das Tor in die Weltstadt Hamburg, das Tor zum HSV. Und er hat ja gestern auch nach dem 1-0 so ein Telefonjubel gemacht und hat aufgelegt und hat sich dann auf die Raute, also auf das HSV-Wappen auf seinem Trikot geklopft. Auch das war ja nochmal eine Geste, so als wollte er Mainz 05 nochmal die lange Nase zeigen. Also der war gut. Und irgendwie war da ganz viel Energie auf dem Platz, ganz viel Energie im Stadion und die ging logischerweise nur vom HSV aus. Und bei Mainz war es dann wohl tatsächlich so, dass das Conference League Spiel am Donnerstag in Nicosia kontraproduktiv war. Die Mannschaft wirkte ausgelaugt. Ich habe in der Zusammenfassung dann allerdings erst so viele Ballverluste gesehen und aus diesen Ballverlusten sind so viele Umschaltmomente für den HSV entstanden. Die Mainzer kamen nicht hinterher. Es gab ja dann auch von Balde noch eine Chance. Da stand es schon 4-0. Also der HSV hätte auch mit 5 oder 6-0 das Spiel gegen Mainz gewinnen können. Die Mainzer waren energielos. Die hätten vorher nochmal eigentlich an der Batterie lecken sollen. Und beim HSV war ganz, ganz viel Energie im Stadion. Das war eine ganz starke Leistung. Man kann sagen, beim HSV hat das Mindset gestimmt.
Ich habe drauf gewartet. Und ich musste gestern auch schon so schmunzeln. Gestern hat Auge mir genau das schon geschrieben. Beim HSV stimmt das Mindset. Und das ist natürlich ein Evergreen. Auch das Mindset könnt ihr natürlich als Frühstücksbrett erwerben. Da steht dann drauf, das Mindset oder beziehungsweise Sets hat man das doch auch früher genannt.
Da ist dann auch noch eine Kaffeetasse mit dabei, ne? Und Holzbesteck.
Ja, oder beziehungsweise Set hat man sowas auch früher genannt, also zumindest so in Schleswig-Holstein.
Diese Untersetzer,
ne? Diese ganz hässlichen
damit man nicht so kleckert.
Gummidinger.
Legst du nochmal ein Set unter? Ich habe eine frische Tischdecke aufgezogen. Leg mal bitte noch ein Set drunter.
Das ist auch so, ohne Witz, das ist so 90er, oder? Oder ist das 80er?
Ja, aber also wir haben...
Die haben ja sowas auch.
Wir haben ja auch ein einen sehr, sehr tollen Holztisch. Du kennst ihn ja. Ja. Und den haben wir lange gesucht und haben wir unfassbar viel Geld für ausgegeben. Und wir haben ja vor allen Dingen zwei kleine Kinder und da liegen dann auch so Sets, weil die kleckern hier und da dann doch ein bisschen häufiger noch.
Ey, ohne Witz, das müssen die endlich mal aufnehmen da am alten Bruchweg oder ich weiß gar nicht, wo das Mainzer Vereinsheim steht. Einfach mal in den Fanshop, das Mainz-Set. Ja, ich glaube, es sind zwei Dinge zu beobachten. Auf der einen Seite eine Mannschaft, die sich natürlich dann auch in einen Rausch spielt, bei der dann früh auch viel funktioniert, bei einer schnellen 2-0 Führung nimmt ein Spiel natürlich eine schnelle Wendung an. Und auf der anderen Seite hast du eine Mannschaft, bei der auch irgendwie wieder so die typischen Mechanismen greifen aus dieser Euphorie, aus dem, was du im vergangenen Jahr durch Overperformance erreicht hast, nämlich die Qualifikation für das internationale Geschäft und siehst dabei aber auch gleichzeitig einen Kader, der nicht dahingehend verbessert wurde, als dass er eben diese Doppelbelastung, wenn man jetzt den DFB-Pokal noch dazu rechnen möchte, sogar diese Trippelbelastung mal eben so wegstecken kann. Und ich glaube, dann verschiebt sich eben genauso dieses Machtverhältnis auch in diese Richtung. Von daher würde ich sagen, ist es natürlich auch der HSV, der sicherlich ein gutes Spiel gezeigt hat. Auf der anderen Seite, weißt du, dieses Tor, zum Beispiel das von Dompe, dass er da aus, also spitzer kann ein Winkel ja nicht sein.
Was für ein Selbstbewusstsein, ne? Ja. Also der hat ja bisher auch keine gute Saison gespielt, hat natürlich auch körperliche Probleme, Verletzungsprobleme, aber ins kurze Eck mit, weiß ich nicht, 130 km/h, ein so geiler Schuss. Also da konnte der Torwart, man sagt immer Torwart-Ecke, aber eigentlich gar nichts machen, ne? Weil der wäre ja mit reingeflogen. Der hätte sich die Hand gebrochen, wenn er dran gewesen wäre.
Er hatte ja auch den Arm oben. Ich glaube, wie sagt man so schön, der hatte den eigentlich auch schon vorbeigeguckt und dann geht der da ja halt genau zwischen Pfosten und Tor dann eben doch noch rein. Wie gesagt, der Winkel kann ja gar nicht spitzer sein. Also von daher, ja, peilen da genau diese Erwartungshaltung oder beziehungsweise diese Ausgangssituation, muss man ganz ehrlich sagen, aufeinander. Und deswegen kommt das dann so zustande. Bei Ryan Philipp fand ich ganz witzig, habe ich auch gestern nochmal in die Statistik geschaut. Also er hat ja eine wirklich sehr, sehr gute Bilanz aus Braunschweig mitgebracht, er hat gefühlt in jedem zweiten Spiel getroffen. Und ich meine, er hat jetzt 4 Tore in 7 Spielen für den HSV. Irgendwie sowas um den Dreh.
Er hat 3, ne? Also er hat ja auch beim ersten Sieg seit 2018 gegen Heidenheim getroffen und gestern 2-mal, macht dann 3.
Hat er im Pokal noch getroffen vielleicht? Ich weiß es nicht genau, aber vielleicht war es auch
das
eins.
Ich habe das jetzt auf die Bundesliga bezogen. Ja. Die Torschützen gegen, wer war es denn? Beim HSV Pirmasens, ne?
Ja.
Die weiß ich jetzt nicht mehr.
Königsdörfer war da, glaube ich, auch noch kurz vor. Auf jeden Fall, und das muss man ganz ehrlich hervorheben, das habe ich auch nochmal nachgeschlagen. Weißt du was? Ryan Philipp, 3 Tore hast du, 3 Tore, 7 Spiele. Hast du recht? Weißt du, was Ryan Philipp geschafft hat? Er hat eine Kickernote 1,0.
Ja, er ist in der Kicker-Elf des Tages. Ja. Auch Capaldo und Heuer Fernandes, Torhüter? Nee, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber Capaldo, der ja in der Innenverteidigung spielte, der den verletzten Omari ersetzt hat, und Ryan Philipp haben es in die Kicker-Elf des Tages geschafft. Philipp, soweit ich das beurteilen kann, auch zu Recht mit der 1,0. Und,
obwohl 1,0 ja eigentlich utopisch ist, muss man ganz ehrlich sagen. Ne?
Kommt beim Kicker sehr selten vor. Daniel Heuer Fernandes war auch gut, haben wir ja eingangs auch schon erwähnt. Und jetzt hat der HSV aus den vergangenen 3 Spielen 7 Punkte geholt. Man muss sagen, obwohl ja mit Omari und dem gesperrten Vieira 2 Stammspieler gefehlt haben, hat sich die Mannschaft gefunden, hat sich stabilisiert. Und ich finde, das hat Sebastian Kneißl, der Co-Kommentator bei DAZN, auch gut beschrieben. Zumindest die ersten 20 Minuten habe ich ja DAZN dann gesehen. Er hat gesagt, du kannst auch sehr viel rausziehen, auch wenn du so eine Mannschaft bist, die eigentlich übers Gegenpressing kommt. Der HSV hat sich ja einen ganz anderen Spielstil übergestülpt jetzt als der Aufsteiger in die erste Liga. Und obwohl du ja weniger Ballbesitz hast und oft hinterherläufst, aber dann auch Bälle eroberst und Zweikämpfe gewinnst, auch da, durch diese Spielweise, kannst du ganz viel Selbstvertrauen herausziehen und in einen Rausch kommen. Und dafür sind Spieler wie Remberg einfach perfekt. Der holt sich sehr viele Bälle, der hat mehr am Spieltag davor beim 0-0 an der Alten Försterei in Berlin schon gut gefallen und gestern ist er ja offenbar auch ganz gut gewesen. Und zu Mainz 05 fällt mir noch ein, das ist so ein bisschen die Parallele zum ersten FC Heidenheim in der vergangenen Saison, der hatte sich dann ja auch für die Conference League qualifiziert. Vereine, die es eigentlich nicht gewohnt sind, regelmäßig am internationalen Geschäft teilzunehmen, die tun sich eigentlich keinen Gefallen damit, Siebter zu werden. Jetzt steht Mainz mit nur 4 Punkten nach diesen, wie viele Spieltage waren es jetzt? 6, nach 6 Spieltagen da. Es ist ein Fehlstart. Ja. Es ist wieder mal ein Fehlstart von Mainz 05. Ja, Bo Henriksen hat es schon häufiger geschafft, nach einem schlechten Start die Mannschaft noch zu stabilisieren und ins gesicherte Mittelfeld der Tabelle zu führen. Aber eigentlich ist das doch total nervig. Du weißt doch schon, ey, Conference League, ja, der Gegner war nur Nicosia, aber trotzdem, du kommst komplett raus, du hast strapaziöse Reisen, du kannst nicht so trainieren, wie es Mannschaften tun können, die wie der HSV nur an einem oder mit dem DFB-Pokal an 2 Wettbewerben teilnehmen. Das ist ein Nachteil für solche Teams wie Heidenheim, wie Mainz, die dann ab und zu mal alle paar Jahre oder wie im Falle Heidenheim zum ersten Mal an einem Europapokal teilnehmen. Für die ist das ein extremer Nachteil und das kann Mainz noch böse auf die Füße fallen.
Ja, definitiv. Und das macht es vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund so interessant, dass ich jetzt neben vielleicht Heidenheim mal so ein bisschen tendenzieller, keinen so ganz klassischen vorverurteilten Abstiegskandidaten sehe. Natürlich, ja,
Mönchengladbach macht gerade auch sehr viel dafür, einer zu werden.
Ja, genau. Aber natürlich jetzt nicht daherkommend durch ein Vorurteil, sondern eher daherkommend durch eine schwache Saison. Und damit will ich sagen, das stand ja jetzt ja nicht bei allen in den Büchern als Tipp, dass Borussia Mönchengladbach vor der Saison als heißer Abstiegskandidat gehandelt wird. Sondern natürlich kristallisiert sich das jetzt so raus und genauso wie bei Mainz kristallisiert sich das jetzt auch so heraus. Es sind nicht diese klassischen Aufsteiger wie im vergangenen Jahr, die dann unten mit dabei sein werden.
Aber Mainz wird da rauskommen, weil da gibt es so viele Spieler, die eine individuelle Qualität haben. Amiri ganz vorneweg, Paul Nebel. Ich finde auch den Sano gut. Cassie, der ist jetzt verletzt, auch ein überdurchschnittlich guter Außenverteidiger. Ich glaube, dass der Kader von Mainz langfristig ausreichen wird, um dann beide Wettbewerbe irgendwie zu handeln. Und vielleicht fliegen die Mainzer ja auch aus der Conference League dann doch etwas früher raus.
Ja, gebe ich dir recht, aber die Gegenfrage dazu wäre ja, ist der Kader von Borussia Mönchengladbach viel schlechter oder beziehungsweise welcher Kader ist denn so viel deutlich schlechter, als dass man sagt, okay, welche Mannschaften rutschen da rein und so langsam gibt es ja eben
eine Also bei Gladbach sehe ich keine Spieler, die Spiele alleine entscheiden können. Tim Kleindienst ja, aber der wird ja noch lange brauchen, bis er dann sein Comeback gibt. Bei Mainz 05 sehe ich mit Nebel und Amiri auf jeden Fall 2 Spieler, die selbst an einem schlechten Tag mit einer genialen Einzelaktion das Zeug haben, ein Spiel alleine zu entscheiden.
Ach, weiß ich nicht, ob nicht ein gut aufgelegter Florian
ja, aber, Neuhaus. Aber der hat jetzt mal wieder gespielt. Ne?
Daniel Neuhaus.
Aber das ist ein Kollege vom WDR. Aber,
Florian nämlich auch, ja, vom NDR. Da heißt er auch Florian Neuhaus. Deswegen habe ich kurz
gespielt. Stimmt,
deswegen,
ja.
Aber, ja, aber da heißt er auch Florian Neuhaus, ja.
Richtig, hast du auch. Vollkommen recht. Aber der Gladbacher Neuhaus hat ja jetzt erstmals seit Ewigkeiten wieder gespielt. Da gab es ja diesen Zwischenfall mit seinem Mallorca-Posting, kleiner Affront gegen Wirkus. Wirkus ist jetzt auch Geschichte. Also bei Borussia Mönchengladbach hat jetzt auch Eugen Polanski die Zusage bekommen, dass er auch nach der Länderspielpause weitermachen darf. Sehe ich die Mannschaft jetzt nicht so aufgestellt. Honorar ist auch noch einer, der könnte auch ein Spiel allein entscheiden. Gestern wurden dann ja die Spieler eingeblendet, die verletzt gefehlt haben. Das war Hack, das war Kleindienst, das war Honorar. Das waren 3 ganz, ganz wichtige Spieler, die der Borussia gerade fehlen.
Aber ich sehe zum Beispiel auch einen Paul Nebel in der Form, auch jetzt nicht viel stärker als ein Rocco Reitz in einer richtig guten Form. Also
Das ist eine andere Position. Rocco Reitz ist ein Sechser und Paul Nebel kommt natürlich in Position, weil er ja ein offensiver Spieler ist, aus denen heraus er Spiel allein entscheiden kann. Rocco Reitz kommt ja selten in diese Position.
Aber Rocco Reitz ist ja schon auch ein Sechser, der häufig diese Dribblings und die Aktionen in Richtung Strafraum auch sucht.
Ja, aber...
Also damit will ich nur, also was ich eigentlich nur sagen will...
Wir können es jetzt nicht abschließend klären, weil wir ja auch jetzt erstmal keine Bundesligaspiele haben. Die Nationalmannschaft hat ja wieder Vorfahrt jetzt am kommenden Wochenende. Ich glaube aber auch, weil es in der Vergangenheit so gewesen ist, Mainz wird sich da unten lösen.
Ja.
Okay. Bei den Gladbachern bin ich da eher skeptisch. Ich will aber zum HSV noch gerne was
sagen.
Wir sind jetzt ein bisschen vom eigentlichen Thema abgekommen. Beim HSV, Daniel Heuer-Fernandes, jetzt fällt zum dritten Mal dieser Name... ist einfach ein guter Torwart. Und das war auch in den vergangenen Zweitliga-Jahren. Da war er statistisch gesehen mit Ron-Robert Zieler, damals noch für Hannover 96 aktiv, statistisch gesehen der beste Zweitliga-Torhüter. Umso unverständlicher, dass der HSV Daniel Peretz, den Ersatztorhüter des FC Bayern, verpflichtet hat und da so ein offenes Rennen in der Sommervorbereitung ausgerufen hat. Es war ja nicht klar, wer als Nummer 1 in die Saison starten würde. Die Entscheidung ist kurz vor dem ersten Bundesligaspiel in Mönchengladbach dann erst gefallen, pro Heuer Fernandes und gegen Peretz. Und das verstehe ich nicht, dass man einen Torhüter, der in den vergangenen Jahren stabile Leistung gebracht hat, der immer mal wieder einen anderen Torhüter in seiner langen Zeit beim HSV, auch Matteo Raab, mal vor die Nase gesetzt bekommen hat. Warum versuchst du, diesen Torhüter zu schwächen, indem du vom FC Bayern kommend, das hat ja nochmal eine ganz andere Strahlkraft, Sven Ulreich kam auch mal vom FC Bayern nach Hamburg, indem du einen Torhüter, der vom FC Bayern kam, als gleichwertigen Konkurrenten ins Rennen schickst? Diesen Move habe ich überhaupt nicht verstanden. Und Heuer Fernandes hat diesen Zweikampf um den Platz im Tor gewonnen. Und in den letzten Wochen ist, glaube ich, auch deutlich geworden, dass er diesen Zweikampf zu Recht gewonnen hat. Aber ich verstehe nicht, den HSV habe ich da nicht verstanden, Merlin Polzin und sein Trainerteam, wenn du schon so viele Säulenspieler nicht mehr dabei hast und einen großen Umbruch einleitest, warum beschädigst du dann einen Torhüter, der ja eigentlich unbestritten hätte sein können?
Ja, berechtigte Frage, kann ich dir auch nicht beantworten, aber genau das, was du gesagt hast, es ist ja kein Novum, ne? Also das gab es ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder, dass Daniel Heuer Fernandes seinen Anspruch oder seinen Platz im Tor des HSV verloren hat. Ich weiß auch noch, vor ganz vielen Jahren hatten wir ihn hier auch mal interviewt, also jetzt nicht für Anstoß, sondern damals noch für den Vorgänger-Podcast. Und er ist ja auch schon so lange beim HSV.
Genau, ja? Das war, da reden wir über 2019.
Ja, ja, genau.
Und war der bei uns, und da war er schon beim HSV, ne?
Ja.
Ja, oder 2018. Ich glaube, er ist seit 2018 da.
Ja, und wie du sagst, also ich kann mich an wenige Patzer von ihm erinnern. Eine spektakuläre Aktion mit dieser Bodenwelle gab es ja mal.
Am Millerntor, das war ein Patzer... Der war stark, also das ist ein preisverdächtiger Patzer gewesen.
Mit Maulwurfshügel und dann schießt er und der Ball geht quasi nach hinten ins eigene Tor.
Für den Patzer hätte Arne Zeigler eigentlich eine ganz neue Kategorie erfinden müssen. Aber jetzt mal ganz im Ernst.
Oder für diesen Patzer war eigentlich Pieplitzer dankbar, ne? Dass es endlich mal wieder jemanden gab, der ihm da Konkurrenz gemacht hat.
Ja, genau. Aber ja, also offenbar hat es Heuer Fernandes ja nicht geschadet, sonst wäre er nicht zu solchen Leistungen wie zuletzt in Berlin und gestern gegen Mainz 05 imstande. Aber das wollte ich schon lange mal loswerden, dass ich das irgendwie mit Verwunderung beobachtet habe, da in der Sommerpause.
Wollen wir damit einen Haken an den HSV machen?
Unbedingt.
Ich finde... Wir sprechen ja gleich auch nochmal über deine Beobachtungen von Bremen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss nochmal eine Sache loswerden, die mir auch so ein bisschen auf dem Herzen liegt. Und zwar, ich finde ja, dass Sandro Wagner ein total unangenehmer Typ ist. Also wie er sich jetzt, seitdem er Trainer ist, gegenüber der journalistischen Kolleginnen und Kollegen verhält, finde ich mehr als unangenehm.
Das musst du mir erklären.
Er mag zwar jemand sein, der emotionalisiert, er mag vielleicht auch jemand sein, der seine eigenen Wege wählt, wie er seine Mannschaft mitnehmen kann, aber ich finde, dieses sich da oben mit dieser breitschultrigen Art, mit dieser überproportionalen Attitüde, mit dieser Hybris da so hinzusetzen und so jedes Verhalten der Kolleginnen und Kollegen auch schon in der Fragestellung so zu analysieren und zu spiegeln, das finde ich so unangenehm. Es gab jetzt gerade wieder so eine Situation, da hatte dann ein Kollege auf der Pressekonferenz so sinngemäß gesagt, ja, ich muss irgendwie leider auch die Frage stellen, wie das aussieht, so sollte es jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg nicht und geht denn der Weg auch mit Sandro Wagner weiter? Dann setzt er sich da oben so hin und sagt so, also brauchst dich auch nicht für die Frage entschuldigen, brauchst auch nicht rot anlaufen und ich finde, er macht es dadurch so unangenehm, indem er immer, bevor er auf den Inhalt der Frage eingeht, erstmal die Art und Weise so analysiert und jemanden auch gleichzeitig damit so bloßstellt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit dir unterhalten würde und du irgendwie etwas sagst und ich dann sagen würde, ach, du sagst das immer so und so, ne, weil du wahrscheinlich das und das jetzt gerade denkst und das ist so, finde ich, so eine ganz narzisstische Art und Weise und ich finde, das macht es so komplett unangenehm, Pressekonferenzen mit Sandro Wagner zu verfolgen. Und Wumms hat das eigentlich auch ganz schön aufgearbeitet über Instagram und hat gesagt so, haben so Bilder gepostet von, ich glaube, Kasper Juhlmann war das, von Horst Steffen oder von noch anderen Trainern, wie die reagieren würden, wenn sie jetzt mal einen Zwischenerfolg hätten in der noch jungen Saison, und haben da einfach so ein bescheidenes Lächeln gepostet. Und auf der anderen Seite Sandro Wagner, der da so wie bei Wolf of Wall Street vor seinen Leuten steht und dieses I'm not leaving, ich bleibe hier und bin der Große. Und ich finde, das ist irgendwie, ja, unangenehm ist vielleicht auch ein hartes Wort, aber ich finde zumindest, dass wirklich im Großen und Ganzen auch eine Verhaltensauffälligkeit zu beobachten ist. Weißt du, jetzt ist es so aus mir rausgeplatzt, aber weißt du, was ich meine?
Ja, er polarisiert, ja. Und er hat ja die Tore, die drei Treffer, die der FC Augsburg am vergangenen Spieltag gegen Wolfsburg erzielt hat, auch eher zur Kenntnis genommen. Also das war kein euphorischer Jubel in der Coachingzone. Da hat er offenbar sich vorgenommen, da eine ganz andere Körpersprache an den Tag zu legen. Ich dachte, als du jetzt gerade eben angefangen hast mit deinem Sandro Wagner-Rant, dass du auf diese Geste, er hat doch so eine abwertende Geste nach dem Schlusspfiff auf dem Weg in die Kabine gemacht, irgendwie so mit den Fingern, wenn man mit dem Mittelfinger und dem Zeigefinger auf den Daumen schnippt, so nach dem Motto bla bla bla, redet ihr mal. Und er hat ja dann gesagt, damit wollte er eigentlich nur seiner Familie, die ja auch das Spiel live im Stadion verfolgt hat, irgendetwas signalisieren. Aber die meisten haben diese Geste, glaube ich, so verstanden, als sei sie seinen Kritikern gewidmet gewesen. Ja. Ich dachte, dass du darauf hinaus wolltest. Sandro Wagner überrascht logischerweise. Und er weiß, dass er polarisiert. Das tut er Steffen Baumgart auch. Und deswegen reden wir ja auch so oft und so gerne über diese Trainer. Und Sandro Wagner hat jetzt zumindest die erste Drucksituation seiner noch jungen Karriere als Bundesliga-Trainer perfekt gelöst.
Perfekt gelöst würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, dass er die Mannschaft performt hat. Ne?
Mit drei Punkten gelöst. Ja. So, ne? Ich glaube, dass wir häufiger noch über ihn reden werden, weil er uns und auch alle anderen Beobachter immer mal wieder überraschen wird. Diese Beobachtung mit den Pressekonferenzen habe ich nicht, weil ich mir auch noch keine Pressekonferenz mit ihm in voller Länge angeguckt habe. Wieso guckst du Pressekonferenzen vor dem Spiel Augsburg gegen Wolfsburg?
Ich bin da irgendwie
vor dem Burgenduell.
Ich bin da so reingeraten. Und ich glaube, man kann das auch mal so verhaltenspsychologisch analysieren. Es ist ja immer die Frage, ob du jetzt wirklich auf die Art und Weise, wie jemand etwas sagt, eingehst, um ihn möglicherweise auch zu verunsichern. Oder warum machst du das sonst? Es gibt ja auch so Muster, nach denen Menschen, die zum Beispiel ein verstärktes Machtmotiv haben, nach denen die agieren. Und das ist schon wirklich sehr, sehr auffällig. Und ich frage mich, wenn du in einer Führungsposition, in der er ja ist, mit der eigenen Mannschaft stets auf einer persönlichen Ebene, auf einer persönlich empfindlichen und weniger auf einer sachlichen Ebene agiert, vielleicht macht er das mit der Mannschaft ja anders, aber vor allen Dingen auch eben, das ist ja letztendlich auch dein berufliches Umfeld, wenn du mit den Pressekolleginnen und Kollegen zu tun hast, auch immer so mit denen umgehst. Ich weiß nicht, ob das zukunftsträchtig ist, wohlwissend die Antwort auch schon im Kopf zu haben. Also von daher, ich bin da wirklich gespannt. Also
wird sich herausstellen.
Ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Who am I to judge? Dafür haben wir hier unseren kleinen Podcast, in dem man auch mal Beobachtungen machen kann. Aber ich finde es irgendwie häufig, habe ich so ein Gefühl, weiß ich nicht. Fühlt sich nicht gut an. Aber okay, was hat sich noch nicht gut angefühlt? Deine Reise ins Weserstadion.
Oh, das war aber ganz toll. Also es regnete eigentlich nur von Hamburg nach Bremen und dann kam ich im Weserstadion an, noch leichter Nieselregen, hab da mein Reportergerät, also mein Übertragungsgerät aufgebaut und dann schien die Sonne.
Dann schien die Sonne
im Weserstadion. Dann begann um 15.30 Uhr das Spiel zwischen dem SV Werder und dem FC St. Pauli. Das Derby der Liebe, weil beide Mannschaften oder die Fanlager beider Mannschaften ja in einem Punkt sich einig sind. Beide lehnen den HSV ab und es waren wirklich einige Zuschauer auch mit so Freundschaftsschals auf der einen Seite das Werder W, auf der anderen Seite der St. Pauli Totenkopf zu sehen.
Dazu muss ich sagen, das fand ich tatsächlich ganz witzig. Ich hatte auch irgendwie so einen HSV-Fan gesehen, der irgendwie so ein Schild hochgehalten hatte und einfach nur drauf stand, ich wünsche mir irgendwie, dass einfach beide verlieren. Also das ist sozusagen der Gegenentwurf dazu. Ja. Ohne, dass ich jetzt großer HSV-Fan bin.
Hat nicht geklappt.
Nee,
hat nicht geklappt. Nur einer verloren. Ja. Und das auch zu Recht, dazu komme ich gleich. Aber du kennst das ja auch aus Fußballstadien, Fantrennung gibt es, klar, die Gästefans sind im Gästeblock und die anderen drei Bereiche sind dann immer mit den Heimfans ausgestattet und gefüllt, aber auf der Haupttribüne, da wo wir als Reporter ja sitzen im Weserstadion, habe ich dann auch hier und da Werder-Fans neben St. Pauli-Fans gesehen und das war alles ganz harmonisch. Und dann war der erste Schuss ein Treffer nach nicht mal zwei Minuten. Mangula traf. Mit dem ersten siegt man besser, kann man glaube ich sagen. Ne? Weil dieser eine Treffer hat ja gereicht, um dann die drei Punkte im Weserstadion zu behalten. Werder hatte danach noch Chancen. St. Pauli hat so, ich würde mal sagen, ab Beginn der zweiten Halbzeit das Spiel dominiert. Aber es war irgendwie so Dominanz ohne Tiefgang. Sie haben viel um den Strafraum herum gespielt. Die Bremer haben das Mittelfeld dicht gemacht.
Ist das auch ungefähr so die Charakterbeschreibung von mir in diesem Podcast, oder? Dominanz ohne Tiefgang?
Nicht nur in diesem Podcast, also nicht nur in der heutigen Folge, sondern in allen anderen Folgen auch.
Danke.
Genau, also St. Pauli hat sich deinem Podcast-Stil angepasst. Ja. Aber ich fand, St. Pauli hat ja unter Fabian Hürzeler und auch unter seinem Nachfolger Alexander Blessin auch immer dadurch geglänzt, dass der Ball gut durch die Reihen gelaufen ist. Also eine hohe Ballsicherheit, Ballzirkulation, der Ball immer flach am Boden. St. Pauli hat so viele lange, hohe Bälle, ungenaue Bälle gespielt. Überhaupt war das ein ungenaues Passspiel. Ich habe viele Abstimmungsprobleme beobachtet, auch so zwischen Spielern, die noch nicht so oft gespielt haben. Lars Ritzka war jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Mal in der Startelf in Folge Teil der Dreierabwehrkette. Martin Kaas, der für den angeschlagenen Utonji zum ersten Mal gespielt hat, da stimmten die Laufwege nicht. Und das war nicht gut. Das war kein gutes Spiel von St. Pauli gegen eine durchschnittliche Bremer Mannschaft. Man muss sich da ja auch nur bei Werder die Viererabwehrkette angucken. Agu, Koulibaly, der 18-Jährige, der ja in seiner jungen Karriere schon alles mal durchgespielt hat, das Spiel gegen Leverkusen noch zu einem Happy End gemacht mit seinem späten Ausgleichstor. Dann hat er
nur Super Mario am Gameboy noch nicht, hat er noch nicht durchgespielt. Nee, um mal wieder auf die Tiefe einzugehen.
Kennt er wahrscheinlich gar nicht, weil er erst 18 ist. Und gegen Freiburg hat er dann beim 0:3 ein Eigentor geschossen. Friedl und Sogavara waren die anderen zwei Spieler der Vierer Abwehrkette. Also gegen diese Abwehr, die ja bis dato die meisten Gegentore kassiert hat und die meisten gegnerischen Torschüsse zugelassen hatte, hat St. Pauli sehr, sehr wenige Torchancen, keine klaren Möglichkeiten rausgespielt. Und das war enttäuschend. Das war eine schlechte Leistung. Das war die erste schlechte Leistung des FC St. Pauli in dieser Saison. Und Werder Bremen hat an diesem Nachmittag eine durchschnittliche Leistung, dieses frühe Führungstor, gereicht, um dann zu gewinnen und auch verdient zu gewinnen.
Das wollte ich aber auch nochmal fragen. Was hältst du denn von dieser Werder-Mannschaft? Also traust du dir auch noch ein bisschen was zu, weil die ja schon sehr gerupft wirkt und neu zusammengestellt ist? Auf der anderen Seite natürlich auch sehr viele sehr, sehr junge Spieler, du hast sie angesprochen, im Kader hat, also nicht nur Koulibaly, sondern auch Čović, Patrice Čović.
Der hatte ja eine riesen Chance, als er an Vasi scheiterte. Boniface kam rein, erste Aktion, missglückter Hackentrick, dann lief er ja auch mehr oder weniger frei auf das Tor von St. Pauli zu, hat den Ball rechts am Tor vorbeigeschossen. Ich frag mich ja immer, normalerweise guckst du dir so ein Spiel und dann fällt dir irgendwie einer auf.
Ja.
Bei Werder ist mir keiner so richtig positiv aufgefallen. Ich fand Felix Agu gut, der hat ja auch viele Durchbrüche gehabt auf der linken Seite, wurde dann aber verletzungsbedingt ausgewechselt. Mhm. Ich fand Sugawara auf der rechten Seite auch okay, aber so in der Offensive, klar, Romano Schmid kannte man schon, Puertas, der Spanier, hat dann auch gespielt. Ich fand keinen bei Werder herausstechen, keinen richtig gut. Was halte ich von dieser Bremer Mannschaft? Solide. Also die Bremer werden mit der Mannschaft, glaube ich,
Elfter.
Eine solide Saison, genau, im Mittelfeld der Tabelle erleben.
Ja.
Ich halte von Horst Steffen allerdings sehr viel. Und das ist ja auch bezeichnend, dass er selbst Koulibaly nach unglücklichen Auftritten immer noch drin ist. Der ist jetzt Stammspieler. Natürlich auch, weil Amos Pieper verletzungsanfällig ist, weil Niklas Stark, der ja sonst als Innenverteidiger gesetzt gewesen wäre, gerade auch aktuell verletzungsbedingt ausfällt. Dann wird Čović, der auch erst 18 ist, eingewechselt. Und Horst Steffen hat ja in seinen 5 Jahren bei der SV Elversberg gezeigt, wie gut er mit jungen Spielern eine Mannschaft aufbauen kann, wie gut er die formen kann, diese jungen Spieler, wie gut er sie weiterentwickeln kann. Und ich glaube, er ist für diesen Werder-Kader genau der Richtige. Man darf nicht vergessen, dass die Bremer Mannschaft erst Anfang September komplett war, weil Werder ja auf dem Transfermarkt noch relativ spät zugeschlagen hat. Und ja, das wird immer besser laufen, logischerweise. Aber ich glaube am Ende, wie du schon sagtest, 11. Platz, aber ist doch dann auch völlig in Ordnung.
Und fast hättest du noch das Comeback von Markus Kolke gesehen, ne?
Ja, stimmt. Karl Hein, geiler Name auch, ne? Ja. Karl Hein, der ja den verletzten Mio Backhaus ersetzt hat, wurde dann auch längere Zeit behandelt. Hat sich Kolke schon warm gemacht? Weiß ich gar nicht. Ja, aber gut, Kolke wäre dann derjenige gewesen, die Nummer 3, der dann reingekommen wäre für den Fall, dass Karl Heinen nicht hätte weiterspielen können.
Das war auch die nächste Frage, das hast du im Prinzip schon beantwortet. Victor Boniface kam ja rein in der 81. verunglückter Hackentrick, aber was hat er sonst auf dich für einen Eindruck gemacht? Also passt er da in dieses Werder-Spiel, ist er Teil dessen? Traust du ihm zu, auch noch so eine richtige Verstärkung zu werden, wie sich Werder die ja auch erhofft, so als eine Art Unterschiedsspieler?
Also vor jedem Spiel ist ja immer die Frage so auf den Pressekonferenzen, was ist mit Boniface? Ist
er
fit genug, schafft das in den Kader? Weil der ja, glaube ich, selten eine Trainingswoche komplett bestreitet. Ja. Das Problem ist das Knie. Und es hängt von seiner Fitness ab. Also er hatte diese Aktion auch, weil St. Pauli logischerweise dann in der Schlussphase hinten ein bisschen luftiger gespielt hat und logischerweise mit allem, was zur Verfügung stand, auf den Ausgleich gedrängt hat. War nicht viel an dem Nachmittag, habe ich ja bereits erwähnt. Und deswegen ergaben sich halt Umschaltmomente und auch Lücken für Boniface. Aber ich habe keine Ahnung, ob der wieder richtig fit wird. Also der hat jetzt 9 Minuten gespielt, vorher waren es irgendwie 75 Minuten in der gesamten Saison, 75 plus 9 sind 84. Du merkst ja, wie der so auf seine Einsätze kommt, also 4 Spiele, die aber nur insgesamt aus 84 Minuten bestanden. Da ist körperlich einiges im Argen, würde ich mal sagen.
Ja, glaube ich auch. 1,7 Kilometer habe ich gerade nochmal nachgeschaut, ist da auch nur gelaufen.
Ich bin heute schon 12 gelaufen und du wahrscheinlich schon 27.
Ne, heute noch gar nicht. Bist du heute schon 12 gelaufen?
Ja.
12 Kilometer? Mhm. Respekt. In was für einer Pace?
4,35.
Wirklich jetzt?
Ja, aber guckst du mich so mit großen Augen
das
an?
Das ist schnell. 12 Kilometer in 4,35?
Das, ja, aber ich bin ja auch schon mal noch schneller gelaufen.
Ja, oder? Aber also ich laufe tatsächlich so als Trainingsrun nicht so schnell, aber finde ich gut.
Also, ja, aber ich habe ja keine Wettkämpfe. Also man sollte ja immer seine Bestzeit in Wettkämpfen laufen. Ja. Ich habe ja jetzt erstmal keinen Wettkampf mehr. Ich bin neulich auch 4,25 gelaufen.
Krass. Das finde ich echt schnell. Ne, wirklich jetzt. Also ich mache auf diesem, das ist, also für mich wären das auch schon eher Tempo-Dauerläufe dann. Also und keine normalen.
Bei mir heißt das Joggen.
Ja.
Bei dir heißt es Tempo-Dauerlauf.
Joggen darfst du gar nicht sagen. Man geht immer laufen. Oder man sagt im besten Fall, man geht immer rennen. Aber man geht nicht joggen. Joggen macht man gar nicht. Nee. Also, nein, also auf gar keinen Fall. Joggen ist verpönt. Also, aber nee, nicht schlecht.
Joggen.
4,25. Joggen, ne?
4,35 heute.
4,35. Aber ja. beides sehr gut. Dann schaue ich noch einmal ganz kurz, um vielleicht dieses kleine Thema, diesen Themenkomplex, sagt man auch so schön, abzubinden. Der FC St. Pauli am Sonntag nach der Länderspielpause zu Hause gegen Hoffenheim
ja.
und Werder auswärts auf der Brenz.
Ja, Werder auf der Brenz in Heidenheim. Wir sollen ja mal sagen, wo wir nächste Woche sind.
Da gab es mal ein Relegationsspiel, ja. Augustinsson.
Boah, stimmt. Und das war ohne Zuschauer, ne? In der ja. Corona-Zeit.
Bartels auf Augustinsson.
Ja, richtig. Ich werde bei dem Spiel gegen Hoffenheim sein als Reporter. Und das ist jetzt schon meine Vorschau auf das übernächste Wochenende. Samstag, dritte Liga, Hansa Rostock gegen Wien Wiesbaden. Da bin ich auch.
Wie viele Spieler kennst du, die bei Hoffenheim und St. Pauli gespielt haben?
Leo Östigard. Finn-Ole Becker, der neulich sein erstes Tor für den 1. FC Nürnberg erzielt hat. Das sind die beiden, die mir gerade spontan
sehr einfallen. Sehr gut, ja, die hatte ich auch im Kopf.
Ja. Genau, wir können auch, glaube ich...
Marlon Busch hat bei Heidenheim und Werder gespielt.
Richtig, richtig. Wir können, glaube ich, auch schon sagen, dass wir nächste Woche nicht erscheinen, weil
oh ja.
du trägst ja nicht umsonst ein Chicago Fire Trikot. Du ja. fliegst nach Chicago, um da deinen Marathon zu laufen
ja.
und dann ist ja auch jetzt Länderspielpause. Ich werde bei keinem der anstehenden WM-Qualifikationsspiele sein und deswegen...
Wurdest du nicht nominiert?
Ich wurde nicht nominiert.
Hat dein Handy nicht keine WhatsApp-Sprache?
Mir ging es wie Maximilian Mittelstädt, der überraschenderweise auch nicht nominiert
oder
wurde.
Oder Chris Führig?
Chris Führig, ja, ist ja schon länger nicht mehr dabei.
Kevin Behrens?
Aber bei Mittelstädt war es schon irgendwie überraschend.
Marvin Dutsch.
Nein, also nächste Woche machen wir eine Pause, damit du auch die USA genießen kannst und dich ordnungsgemäß und professionell auf den Chicago-Marathon vorbereiten kannst. Wir fiebern alle mit.
Ja.
Du wirst ja auch deinen Live-Standort dann auf den sozialen Medien verteilen, damit wir immer genau wissen, wo du gerade bist und wie schnell du unterwegs bist. Wir alle können dir folgen und dich virtuell anfeuern. Deswegen erst übernächste Woche.
Ja.
Übernächste Woche gibt es dann die nächste Anschlussfolge. Aber die läuft ja noch. Ihr könnt auch die heutige Folge noch genießen.
Ja, oder ihr könnt sie auch zwei teilen oder auch drei teilen. Vielleicht können wir damit auch schon einen kleinen Übergang schaffen. Die Frage ist, obwohl zwei Sätze finde ich vielleicht noch dazu. Übrigens, kommenden Spieltag werden wir dann wahrscheinlich, deswegen vielleicht nur jetzt ein kleiner Teaser, kommenden Spieltag, wenn wir wieder da sind, werden wir das ausführlicher nochmal thematisieren, warum, worauf will ich hinaus? Der FC Bayern München gewinnt 3:0 bei Eintracht Frankfurt und entscheidet wahrscheinlich final die Meisterschaft. Vielen Dank nochmal für den restlichen Schluck ausgeklopften
der letzte Tropfen kommt hier raus.
Orangensaft. So, genau,
ich habe nicht gekleckert.
Der FC Bayern München hat letztendlich auch die Meisterschale wie einst von Clementine aufpoliert, ausgewrungen und die Meisterschaft perfekt gemacht. Nicht nur vor dem Hintergrund, dass man sich der eigenen Stärken bedient, wie Immanuel Kant sagen würde, sondern weil die Konkurrenz genauso mitspielt, weil Ole Werner zwar Leipzig wieder aufs richtige Gleis gestellt hat, aber am Ende dieses 1:1 beiden nicht wirklich hilft. Und das ist der Spin für den nächsten Spieltag. 18.30 Uhr, ein Leckerbissen für die Fußballfans. Ist das schön, wenn denn der FC Bayern München Borussia Dortmund empfängt.
Stimmt, das Topspiel ja. Nach der Länderspielpause.
Also von daher können wir ja vielleicht dann wirklich danach darüber sprechen, dass die Meisterschaft entschieden ist, weil dann wird am Ende Wolf Fuß sagen, bleiben Sie sportlich. Lothar Matthäus sagt, ja gut, und der FC Bayern München gewinnt 3:0 gegen Dortmund und alles ist wie immer, oder?
Die Bayern haben bisher alle 10 Saisonspiele gewonnen. Wie ist denn das passiert, würde man nach dem Oktoberfest sagen. Mhm. Aber ja, in Ermangelung an Konkurrenz. Ich finde aber, dass die Bayern auch noch nicht so richtig auf Herz und Nieren getestet worden sind. Diese Spiele wird es dann in der Champions League, ich kenne jetzt gar nicht die 8 Vorrundengegner alle komplett geben. Also Paphos FC gehört nicht dazu. Also nicht zu den Gegnern, die die Bayern auf Herz und Nieren testen werden. Aber ich glaube, irgendwann wird es auch dann eine Delle geben und gegen vermeintlich große eine Niederlage geben in der Champions League. Aber der
Club Eindruck, Brügge.
Ja, gut, da wird es möglicherweise auch einen Sieg geben.
Also Paris?
Paris Saint-Germain, genau, der Titelverteidiger. Das ist eine Mannschaft, die könnte dann diese Siegesserie durchbrechen und möglicherweise den Bayern auch eine Niederlage zufügen.
Arsenal?
Arsenal ebenfalls, genau.
Zu Hause gegen Sporting Lissabon?
Da wir gerade übrigens in England kurz waren, Arsenal, Nick Woltemade hat jetzt schon wieder getroffen. Ne? Sowohl in der Champions League als auch in der Premier League hat gestern einen Elfmeter verwandelt.
Hast du den gesehen?
Nee, aber ich habe das in der Kicker-App gelesen.
Also das war wirklich ein krasser Elfmeter. Der hat aus dem Stand den oben links, wie sagt man, in das kleine Netz geschossen. In den Winkel ins kleine Netz. Das hat nur noch so ein Geräusch gemacht. So. Und der Torhüter hat sich gar nicht bewegt, weil der schlug da oben ein. Das ist also besser. Kannst du den Elfmeter nicht schießen.
Fast so gut wie Harry Kane, ne? Der hat jetzt 11-mal getroffen, glaube ich.
Ja, PSV übrigens auch noch beim FC Bayern München, aber dann höre ich jetzt auch damit auf. Ja, und was ich noch sagen wollte.
PSV und PSG.
Die Leute in Newcastle wissen schon gar nicht mehr, wer Alan Shearer ist.
Nee, die sehen nur noch Nick Woltemade.
Alan who?
Who
the fuck is Alan, sagen die.
Wenn der vor dir steht, dann siehst du aber auch nur noch ihn, weil der 1,98 groß ist.
24 years.
So, du hast ein paar Beobachtungen aus dem Kieler Holstein-Stadion mitgebracht. Wollen wir die durch die Kultrubrik unterbrechen, um noch so ein bisschen Spannung aufzubauen? Oder möchtest du sie jetzt loswerden und wir setzen die Kultrubrik ans Ende dieses Podcasts?
Es gibt ja so eine Definition für abergläubisches Verhalten. Also, dass man sagt, so das eine tritt ein und man bringt etwas, was aber zufälligerweise im Vorfeld entsteht, damit in Verbindung. Und weil das Zufällige, was man damit in Verbindung stellt, sowas ist wie ein Verstärker dessen, glaubt man daran, dass das trotzdem einen Zusammenhang gibt, obwohl es gar keinen gibt. Worauf ich hinaus möchte ist, ich habe am Wochenende Kenneth Kronholm getroffen. Ich habe gesagt, das muss doch ein Zeichen sein.
Der hat auch bei Chicago Fire gespielt, mit Schweinsteiger zusammen.
Genau. Und als ich den am Wochenende, und das Witzige war, der kam so nach oben Richtung Reporterplatz.
Der ist Spielerberater jetzt.
Genau, und der wollte sich eigentlich so neben mich setzen, hatte aber noch zwei weitere im Schlepptau. Und Schlepptau ist auch geil, ne? Im Schlepptau. Und die passten dann aber nicht mehr zwischen mich und den lieben Kollegen. Da waren nur zwei Plätze frei. Und der grüßte mich, Klammer auf, Klammer zu, obwohl der, glaube ich, überhaupt gar nicht wusste, wer ich bin. Aber der
war schon mal in diesem Podcast zu Gast vor vielen Jahren.
Aber da war er, glaube ich, sogar auch noch in Chicago, ne?
Ja.
Genau, und da habe ich gedacht, und dann habe ich gesagt, du kannst dich ja gerne hinsetzen, meinte, ich habe noch zwei weitere. Und dann hat er sich ein bisschen links weiter weggesetzt. Und da habe ich gedacht, Stichwort abergläubiges Verhalten, das muss ein Zeichen sein. Das muss ein Zeichen sein, dass ausgerechnet Kenneth Kronholm in der Chicago-Woche im Holstein-Stadion, im Altehrwürdigen, auftaucht und mir quasi so indirekt, ohne dass er es getan hat, noch Glück wünscht. Genauso wie Rolf, der mir gewunken hat, habe ich schon erzählt. Genauso wie Björn, den ich noch getroffen habe, habe ich auch schon erzählt. Und mehr gibt es aus dem Holsteinstadion nicht zu erzählen.
Nein, ich habe PB. PB ist das sein, persönliche Bestzeit. Okay,
ich habe Tom Gernke getroffen. Und Tom Gernke hat zusammen mit Moritz Kühn einen tollen Film gemacht über 125 Jahre Holstein Kiel, zu finden in der ARD Mediathek.
Geiles Cross-Teasing. Du bist ein Profi.
Oder?
Kann man sich angucken.
Genau. Und ein Teil dieser 125-jährigen Geschichte ist natürlich auch das 1:1 gegen Darmstadt 98. Auch wieder herrlich, wieder zurückgekommen, ne?
Damit ist klar, dass wir jetzt über Holstein Kiel gegen Darmstadt sprechen. Pass auf, bevor du jetzt deine Beobachtungen aus dem Stadion hier zum Besten gibst, ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich ja am Samstag im Bremer Weserstadion war. Aber ich habe mir die Statistik rausgekramt. 2,37 zu 0,61 X-Goals für Holstein Kiel. Also das sind die Tore, die eigentlich hätten fallen müssen, wenn man die Chancen miteinander vergleicht. 22 zu 8 Torschüsse für Holstein. Holsteins Spieler sind 124 Kilometer gelaufen, die von Darmstadt 98, 118. 61 zu 39% Ballbesitz für Holstein Kiel. Und trotzdem 1:1. 0:1 Littberg, 1:1 Zetz. Das war ein hammermäßiges Tor. Ich glaube, wenn kein Tornetz da gewesen wäre, wäre der Ball in der Ostsee gelandet. Aber das ist so ein Spiel.
Nee, die Ostsee ist ja auf der anderen Seite.
Ach so, okay.
Dann wäre auf dem Nordmarksportfeld.
Dann wäre der irgendwo gelandet, wo nicht hingehört, dieser Ball. Den hätte man nie wiedergefunden. Das Ergebnis passt ja gar nicht zu den Daten, die ich gerade vorgetragen habe. Wie hast du es erlebt?
Das offenbart ja zwei Dinge. Zum einen, dass das, was man, glaube ich, schon über die gesamte Saison sagen kann, dass Holstein ein sehr, sehr großes Potenzial hat, dass Holstein ein sehr intensives Spiel zeigt, häufig bis zu 128 Kilometer zurückliegt im Teamwert, dass sie sehr viel Potenzial auf den einzelnen Positionen haben, dass sie ein sehr gutes, kontrolliertes Spiel aufziehen können. Aber dass sie sich eben häufig in den Offensivaktionen, bislang in der Saison haben sie vor allen Dingen auch zu wenige kreiert, aber jetzt, wie zum Beispiel gegen Darmstadt 98, haben sie sich in den Offensivaktionen eben zu wenig belohnt, wie zum Beispiel auch bei einem Kopfball von Steven Skripski in der Anfangsphase, der aus nicht mal 4 Metern, dann noch von Marcel Schuhn, der natürlich trotzdem auch ein herausragender Torhüter ist, das auch schon gezeigt hat in dieser Saison, nicht nur in dieser, dann nicht vorbeigekommen ist, dann auch ein Tolkien, der nur ans Außennetz schießt nach einem Abpraller, obwohl die kurze Ecke offen ist. Und das ist irgendwie dann das, was man vielleicht in der Aufstiegssaison entgegengesetzt feststellen konnte, dass man natürlich nicht immer, und natürlich hat Holstein auch am Ende den Aufstieg auch verdient gehabt, aber dass man schon auch manchmal die Situation hatte, dass man sich nach dem Spiel gefragt hat, wie ist dieser Sieg eigentlich zustande gekommen? Oder vielleicht auch eher ein unentschieden geglaubtes Spiel wurde noch in ein Siegspiel umgewandelt, oder wo man zuletzt vielleicht zurücklag, hat man dann irgendwie in der Nachspielzeit oder Richtung Ende des Spiels noch den Ausgleich geschafft, wo man gesagt hat, okay, wie hat man jetzt eigentlich diesen Punkt mitgenommen? Und jetzt betreibt Holstein Kiel unfassbar viel Aufwand, spielt teilweise, und da kommen wir jetzt auch wieder zum Spiel zu Darmstadt 98 zurück, die erste halbe Stunde das Top-Team oder eines der Top-Teams der zweiten Liga komplett an die Wand, sodass du merkst, dass selbst ein Florian Kohfeldt draußen als Trainer unruhig wird, merkt, sein Spiel, sein Team bekommt überhaupt gar keinen Zugriff auf das Spiel. Aber Holstein kann denn, wie man so schön sagt, kein Kapital daraus schlagen. Und entsprechend ist Holstein Kiel dahingehend kein Top-Spiel, kein Top-Team. Aber was wiederum auch recht interessant ist, dass in alle Mannschaftsteile, in die du so reinhörst, ob es nochmal der angesprochene David Setz ist, der diesen herrlichen Treffer markiert hat zum 1:1, und auch danach hatte Holstein noch Gelegenheiten, das Spiel zu gewinnen, dass der sagt, er ist total davon überzeugt, dass es nach wie vor auch um den Aufstieg gehen kann, und das, obwohl Holstein, ich glaube, jetzt 7 oder 8 Punkte Rückstand hat auf den Tabellenersten.
Da komme ich mal eben ins Spiel. Holstein ist 10. mit 10 Punkten, 1. ist Elversberg 19 Punkte, 2. Schalke 18 Punkte, 3. Darmstadt 17.
Genau, und das hat Kalle Johansson, der Innenverteidiger, der, wenn man so will, auch der Abwehrchef, auch nochmal auf Englisch in den Katakomben gesagt. Da stand ich dann auch daneben, habe da noch Interviews geholt und hat das auch nochmal ganz klar bekräftigt, dass er felsenfest davon überzeugt ist, wenn man eben...
Was heißt felsenfest auf Englisch?
Stone Star, hat er gesagt, wenn man eben an diesen Nuancen noch weiter arbeitet, beziehungsweise eigentlich so genauso weiterspielt wie bislang, dann, das hast du ja auch gegen Karlsruhe gesehen, als man dann auch ein weiteres Top-Team mal eben so 3-0 abgefertigt hat, dass man dann auch mal 2-3 Spiele in Folge gewinnen kann. Und da ist natürlich ganz viel Konjunktiv mit dabei. Wenn du dir aber auch die Spiele anguckst, die Holstein verloren hat, wie gegen Elversberg, unglücklich in der Nachspielzeit, wie gegen Paderborn, unglücklich in der Nachspielzeit. Und so richtig schlechte Spiele oder schlechte Halbzeiten, wie zum Beispiel gegen Bielefeld und gegen Hannover 96, gibt es zuletzt nicht mehr. Deswegen muss man, und das macht Marcel Rapp ja auch immer, letzter Satz, immer die Mannschaftsleistung und nicht das Ergebnis beurteilen. Klar, am Ende wird das Ergebnis dafür ausschlaggebend sein, ob du in der Tabelle weiter nach vorne kommst. Aber die Entwicklung ist ja so steil und geht noch weiter nach vorne, dass wenn dann eben diese Nuancen am Ende klappen und dass du dann die Tore erzielst, dann kann das natürlich auch noch nach oben komplett ausreißen.
Wer war der beste Spieler für dich von Holstein Kiel? Einnahme?
Der beste Spieler von Holstein Kiel? Ich fand tatsächlich Kapralik sehr gut. Natürlich ist dann Setz mit einem Treffer und als Defensivmann auch sehr gut. Ich fand, ja, so würde ich sagen.
Der beste Spieler laut Kicker war Kaspar Davidsen, Kickernote 2,0. Aber die anderen beiden haben auch eine 2,5 bekommen.
Ja, Kaspar Davidsen tatsächlich auch im Mittelfeld als 20-Jähriger jetzt nominiert worden für die dänische U21-Nationalmannschaft. Auch wirklich eine ganz steile Performance, die er momentan hinlegt, also in der Entwicklung im Trend. Und was wollte ich noch sagen? Auf der anderen Seite ist es natürlich tatsächlich genau das, ne? Also du kannst das bei Holstein suchst du die Gründe, weshalb man vielleicht ein Spitzenspiel ist und ein Spitzenteam ist. Und bei Darmstadt 98 ist es so, da weißt du es, warum sie sind, weil sie denn so ein Spiel eben nicht verlieren und weil sie einen Littberg haben, der mit einer Einzelaktion sofort mit dem ersten Torabschluss sofort trifft.
Kann man sagen, dass Holstein nicht ganz über den Littberg gekommen ist?
Das kann man so sagen, ja, definitiv. Aber wirklich, ich wünsche dir das auch mal, dass du mal ein Spiel von Holstein über 90 Minuten siehst, weil die wirklich richtig attraktiven Fußball spielen und das macht echt Spaß.
Das wollte ich auch sagen. Warum kommt von mir jetzt so wenig? Weil ich tatsächlich bisher noch kein Spiel in dieser Saison von Holstein Kiel über 90 Minuten gesehen habe. Ich habe nur immer die Zusammenfassung gesehen und daraus kann man jetzt auch nicht ganz so viel ableiten und deswegen sind deine Eindrücke ja wertvoller hier, weil du ja auch live im Holstein-Stadion gewesen bist. Ich habe den Zettel noch voll mit einem Beitrag für unsere Kultrubrik. Da muss ich einmal meine Seite umblättern, weil das kann ich mir alles gar nicht merken, was ich hier aufgeschrieben habe. Ich möchte keinen Kaffee mehr. Danke,
okay,
danke.
Dann nehme ich noch einen kleinen Restschluck.
Fabian wedelt wieder mit der French Press. Ich mag nicht mehr. Ich habe genug. Man hört es auch, dass hier jemand Kaffee einkippt. Also jetzt hier ist keiner parallel zur Aufzeichnung zur Toilette gegangen. Das ist dann tatsächlich der Kaffee, der in die blaue Holstein-Kiel-Tasse läuft. So, fahr ab, Fabian. Wir haben noch was vor.
Wir haben noch was vor. Und ich öffne den Opener in ganz genau 3, 2, 1, 0, 1,5, 0, 0, geht los, pass
mal auf. 0,5, 0,75, 0,8.
Warum ist das hier, ich habe das doch extra hingelegt.
Ja, guck mal, das ist das Problem, ne? Live ist live. Das ist jetzt nicht mein Beitrag für die Spotify-Liste, hier kommt nichts von Opus drauf, aber jetzt.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Ich wollte noch sagen, ich habe noch Arvid getroffen von Sportcast und der ist Papa geworden. Herzlichen Glückwunsch von uns beiden.
Ah, ja. Mit Dominik Kohr zusammen. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Ja. Stark, stark. Das ist toll. Das sind schöne Nachrichten.
Die Anstoß-Community wächst und wächst.
Genau, noch ein Hörer oder eine Hörerin mehr. Am Freitag war Tag Hörer der Deutschen Einheit. Und das ist Anlass für mich gewesen.
Der Geburtstag von Claudio Pizarro.
Stimmt, auch 3.10. ja. Das ist Anlass für mich gewesen, mit dir dieses kleine Spiel zu spielen. Ich habe mir die besten deutschen Fußballer rausgepickt. Das sind natürlich die der deutschen Fußballnationalmannschaft, die jetzt in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg und Nordirland antreten muss. Ich habe den Kader der Nagelsmannschaft hier vor mir liegen. Und du sollst mir sagen, Anlass ist der Tag der deutschen Einheit. Wer ist denn ein Ossi und wer ist ein Wessi? Ich habe mir die Geburtsorte der deutschen Nationalspieler alle mal angesehen, ja. Und du sagst, wer ist im Osten und wer ist im Westen geboren? Wir fangen an mit Oliver Baumann.
Wessi.
Richtig, in Breisach am Rhein geboren. Finn Dahmen.
Finn Dahmen, 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 auch Westdeutschland.
Wiesbaden, stimmt. Alexander Nübel.
Alexander Nübel, auch Westdeutschland, Schalke.
Paderborn.
Ja, ja,
Robert stimmt. Andrich.
Robert Andrich ist, glaube ich, Ost-Berlin? Nee.
Na, in der Nähe. Schon gut. Potsdam, Hauptstadt von Potsdam, Brandenburg. Ja, ja. Waldemar Anton. Vorsicht, Falle.
Waldemar Anton ist in Russland geboren.
Usbekistan.
Usbekistan, ja.
Mhm. Riedle Baku, auch wieder mit dabei.
Riedle Baku ist in Aserbaidschan geboren, deswegen heißt er auch Baku.
Nee, der ist in Mainz geboren, bei dem stimmt das Mindset von der Geburt an. Nathaniel Brown, der ist nicht in Braunschweig geboren, sondern
in...
Du musst nur sagen Ost oder West,
also ja.
Geburtsorte zu raten ist
nee. Schwierig. Ach, keiner, ich sag West.
Amberg, richtig. Robin Koch.
Robin Koch, der ist auch in Westdeutschland geboren.
Er ist der Sohn von Harry Koch, ja. Der mit der Matte, Harry Koch, FCK-Legende. Robin ist in Kaiserslautern geboren. David Raum.
David Raum.
Spielt im Osten.
Das stimmt, aber hat auch schon mal im Westen gespielt, zum Beispiel bei Greuther Fürth.
Genau, und ist in Nürnberg geboren.
Ja.
Nico Schlotterbeck.
Die Schlotterbecks, die kommen aus Freiburg.
Weiblingen.
Ja.
Ja,
aus Westdeutschland.
Auch Westdeutschland. Ja. Jonathan Tah.
Jonathan Tah, der ist auch in Westdeutschland geboren.
In Hamburg.
In Hamburg, ne?
Ja. Karim Adeyemi.
Ich glaube, der kommt aus Bayern, München, oder?
Mhm, stimmt. Nadim Amiri.
Nadim Amiri. In der Jugend überlege ich gerade so ein bisschen. Der war ja auch mal bei Bayer Leverkusen. Der war ja bei Hoffenheim.
Er hat nicht bei Robotran Sömmer da angefangen.
Im
auch,
Westen.
Auch nicht beim Eisenhüttenstädter FC Stahl. Ludwigshafen, genau.
Ja.
Serge Gnabry.
Ist in Stuttgart geboren, ne?
Genau. Josua Kimmich.
Josua Kimmich hat natürlich auch eine Leipzig-Vergangenheit. Josua Kimmich ist Stuttgart?
Rottweil. Kimmich ist ein Rottweiler.
Ja, das passt auch wirklich, oder?
Ja, Jamie Leveling.
Oh, das weiß ich nicht. Westdeutschland?
Ja, Nürnberg. Felix Metscher.
Felix Metscher. Ich sag auch West.
Hamburg.
Hamburg, okay, echt?
Es sind viele Westdeutsche, ne?
Ja.
So eigentlich bisher alle.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Aber pass auf, es kommen ja noch vier Namen. Alexander Pavlovic.
Das weiß ich gar nicht. Das würde ich sage aber auch West.
München.
Ja.
Maximilian Bayer.
Bayer ist natürlich irgendwie so Hoffenheim.
Klingt nach Bayern, ne? Nach Bayern, aber ist er vielleicht gar nicht.
Ist er wie Dresden oder so?
Brandenburg an der Havel.
Ja, okay.
Ostdeutschland.
Ja.
Jonathan Burkhardt.
Jonathan. Johnny. Warum sagen wir bei Jonathan Burkhardt eigentlich immer Johnny?
Weil alle Johnny sagen. Ich sage Jonathan. Ich kenne den nicht persönlich. Ich nenne den nicht beim Spitznamen.
Ja, aber das ist ja. Aber das macht man irgendwie nur bei dem, ne? Weil bei anderen ja irgendwie nicht.
Oh, Johnny.
Ich sag Westdeutschland.
Ja. Darmstadt 98 ist sein Geburtsort. Und Nick Woltemade.
Woltemade? Der ist in Bremen geboren, oder?
Ist nicht in Newcastle geboren, in Bremen, genau.
Ja.
Der war als Baby bestimmt auch schon so 58, 59 Zentimeter groß.
Ich glaube auch.
Ja, aber es gibt tatsächlich mit Robert Andrich, Potsdam und Maximilian Bayer, Brandenburg an der Havel, nur zwei Spieler aus dem aktuellen DFB-Kader, die in Ostdeutschland zur Welt gekommen sind.
Ja, so, das stimmt.
Jetzt kommst du.
Ich schaue natürlich auf eine lange, bedeutende, großartige Vereinschronik. Holstein Kiel.
125
Jahre. Ich möchte mit dir auf Spieler schauen, die entweder bei Holstein Kiel gespielt haben oder nicht gespielt haben. Mhm. Bist du soweit?
Ja.
Ja.
Ernst Möller hat da gespielt.
Das stimmt. Wer war das?
Das war der Torschütze zur deutschen Meisterschaft.
Ja. Nachdem jetzt auch eine Straße
nach benannt ihm benannt wurde. Ja. Genau.
Weißt du, warum oder woran er gestorben ist?
Naja, der war im Ersten Weltkrieg und
ist kam gefallen.
Nicht wieder zurück, würde ja. ich sagen. Ja.
Tatsächlich. Ich möchte von dir wissen, hat Kevin Schulz mal bei Holstein Kiel gespielt?
Kenne ich nicht.
Hat er gespielt oder nicht?
Nö.
Doch, hat er mal. Und zwar in der Jugend, und also nicht nur in der Jugend, aber auch in der Jugend mit seinem Bruder Keke Schulz. Und das Witzige, Keke Schulz und ich laufen gemeinsam den Chicago-Marathon.
Stark.
Ist das nicht so? Hat Tim Sietschlag mal für Holstein Kiel gespielt?
Ja, ganz lange.
Hat Henning Hart mal bei Holstein Kiel gespielt?
Ja, Abwehrspieler.
Hat Johannes Vandenberg mal bei Holstein Kiel gespielt?
Jupp, in der zweiten Liga. Außenverteidiger.
Hat Salih Özcan mal bei Holstein Kiel gespielt?
Ja, kurz, Laie. Ist jetzt ja beim BVB unter Vertrag. Der war auch mal da, ja.
Hat Michael Molata mal bei Holstein Kiel gespielt?
Jupp, auch Abwehrspieler, Verteidiger. Vorstopper hat man damals vielleicht sogar noch gesagt.
Hat Ingo Hertzsch mal bei Holstein Kiel gespielt?
Nein.
Sicher?
Ja.
Ganz sicher?
Ja.
Richtig. Hat Laszlo Benes mal bei Holstein Kiel gespielt?
Ja, war auch ausgeliehen aus Mönchengladbach.
Hat Muroja mal bei Holstein Kiel gespielt?
Muroja?
Ja.
Der von Hannover?
Ja.
Wir von Hannover nicht.
Nee?
Nee.
Ganz sicher?
Say, also S-E-I ja? geschrieben, Moroja? Nö.
Richtig, hat nicht gespielt. Hat Jisung Lima bei Holstein Kiel gespielt?
Yes, bei dem stimmt jetzt auch das Mindset. Gestern aber nicht.
Hat Kingsley Schindler mal bei Holstein Kiel gespielt?
Ja.
Hat Marvin Duksch mal bei Holstein Kiel gespielt?
Ja. Hat das Tor zum Aufstieg geschossen, von der dritten in die zweite Liga. Der hat Schuh ist immer noch im Holstein-Museum, gibt es ja nicht, aber es gibt ja jemanden, der sehr dafür kämpft, dass es bald eins geben wird und das wäre dann ein Exponat.
Hat Marcel Schmelzer mal bei Holstein Kiel gespielt?
Nee, aber gegen Holstein Kiel im DFB-Pokal, da war ich Reporter und ist mit Borussia Dortmund weitergekommen.
Hat Dominik Drexler da mal gespielt?
Ja.
Hat André Breitenreiter da mal gespielt?
Auch, ja.
Hat Sören Seidel da mal gespielt?
Auch, Stürmer. Mhm.
Hat.
Wie lange geht das noch?
Es gibt noch drei.
Achso, okay.
Hat Andreas, genannt Francisco Copado, da gespielt?
Francisco Copado hat beim HSV gespielt. Und ist ja. Sein Sohn Lukas spielt beim SC Paderborn. Der hat da. Damit, also er hat den Unterhaching gespielt. Ich sag ja.
Es ist richtig, er hat da tatsächlich gespielt. Noch zwei. Hat Dimitrios
Gushinas da gespielt, ja.
Bei Holstein Kiel gespielt.
Ja.
Und jetzt die Frage aller Fragen. Hat Sydney Sam bei Holstein Kiel gespielt?
Ja, der kommt ja aus Kiel. Aber er hat nicht bei Holstein gespielt. Der hat bei Kielia Kiel gespielt und ging dann zum HSV.
Ja, also er hat in der Jugend tatsächlich auch bei Holstein gespielt.
Ach so, okay, aber er ist gebürtiger Kieler.
Genau.
Er kommt von, wie heißt das nochmal, dieses...
Mettenhof?
Garden. Er kommt aus Garden, glaube ich, ne?
Ja, Mettenhof, ich würde sagen eher Emschenhagen, die Ecke.
Okay, aber er war bei Holstein in der Jugend. Gut, ja. Dann habe ich das nicht richtig beantwortet.
Mettenhof, FC Kielia Kiel, Holstein, HSV... Hat er auch ein Länderspiel gemacht?
Mehrere.
Fünf Stück.
Ja, das sind ja mehrere.
37 Jahre ist er alt. Weißt du, was er heute macht?
Er spielt vielleicht noch unterklassig aktiv Fußball? Oder ist er in irgendeinem Trainerteam?
Er war ja Co-Trainer, ne?
Ja, dann ist er vielleicht noch in irgendeinem Trainerteam. Aber ich kann dir nicht sagen, in welchem.
Ich meine bei Bochum. Ich meine es auch nicht schlecht, ne? Wenn man sagt, ja, Holstein Kiel, große und auch kleine Spieler, viele berühmte Spieler, auch Nationalspieler, Andreas Köpke, ja. Marvin Duksch.
Marvin Duksch, genau.
Und hier Bissek, ne?
Jan-Orell Bissek. Ja. Ja. Aber der hat.
Hat er ein Länderspiel gemacht?
Der war im Kader. Ist der eingewechselt worden? Es kann sein, dass der kurz vor Schluss eingewechselt wurde. Aber er ist jetzt nicht im aktuellen Aufgebot. Sonst hätte ich den natürlich auch vorgelesen und nach seinem Geburtsort gefragt. Ja, das war Anstoß am 6. Oktober 2025. Fabian hat den Koffer schon geöffnet, noch nicht gepackt. Wir schicken ihn gleich nach Chicago. Ich wünsche dir alles Gute, dass du da eine tolle Zeit in den Asphalt brennst,
ja,
und
Dankeschön.
Ansonsten auch eine schöne Zeit hast, um dir diese bestimmt sehr spannende Stadt anzugucken. Was kommt jetzt? Ist das dein Beitrag für die Spotify-Liste?
Ja. Kennst du den Song? Denn sie hat jeden schon
gehabt. Clouseau? Ja, klar.
Von Chicago.
Das macht Sinn.
Das ist mein Beitrag für die Anstoß-Playlist, ist natürlich.
Und sie träumt von Chicago.
Von Chicago! Von mir gibt es Sammy Deluxe, kann nicht complain, weil ich mich über diese Folge nicht beschweren kann. Die war großartig.
Ja, genau. Und wir sind in.
Die kann ich jetzt aber nicht einspielen. Das müsstest du machen.
Ich bin in einer Woche wieder da und wir in zwei Wochen wieder. Und bleibt gesund und fröhlich. Du hast gesagt, wo du sein wirst. Wo du dann Futur 2.
Hast du schon wieder vergessen. Ist auch egal.
Gewesen sein wirst. Doch, ich weiß es. Du bist bei St. Pauli gegen Hoffenheim und bei Magenta, habe ich vergessen.
Rostock.
Ja.
Ja, genau. Chicago!
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 Macht's gut.
Tschüss.
Anstoß. Der Fußball-Podcast.